Hi und herzlich willkommen zurück hier beim Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin und heute habe ich wieder ein sehr, sehr spannendes Interview für dich und zwar mit der lieben Hanna. Sie wird sich auch gleich nochmal selbst vorstellen und wir sprechen über ein interessantes Thema und zwar die zyklusbasierte Ernährung, wie du wahrscheinlich schon am Titel gelesen hast. Und zwar wird es darum gehen, was ist PMS eigentlich, was ja die meisten wissen. Aber welche Hormone verursachen PMS überhaupt? Kann ich vielleicht davon loskommen? Oder wie kann ich PMS generell verbessern? Was macht Sinn bezüglich Ernährung? Wie soll man sich in den einzelnen Zyklusphasen am besten ernähren? Wann habe ich richtig viel Energie? Wann soll ich welchen Sport zum Beispiel auch machen? Worauf sollte ich achten? Welchen Einfluss hat vor allem Fett und auch Proteine, was ja oft vergessen wird? Und wieso ändert sich zum Beispiel auch die Stimmung, das Gewicht und alles Mögliche während den ganzen Zyklusphasen? Wenn dich das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn du mit dabei bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über 4 Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem, in den Industrieländern essen wir viel zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTESACHE15 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundinnenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de einlösen und in nur 1 bis 3 Werktagen dein Paket samt Überraschung in der Hand halten. Hi, liebe Hanna, ich begrüße dich hier im Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du hier zu Gast bist. Wir haben ja schon eine Episode für deinen Account aufgenommen, für deinen Podcast. Und wenn man sich dafür interessiert, für pflanzenbasierte Ernährung, dann auf jeden Fall auch nochmal da vorbei hören. Aber heute geht's um ein anderes Thema und zwar die zyklusbasierte Ernährung, worüber du ja auch erst vor kurzem ein Buch veröffentlicht hast. Aber bevor wir starten mit diesem spannenden Thema, stell dich doch mal ganz kurz vor, damit alle, die zuhören und dich noch nicht kennen, wissen, wer du bist und was du so machst.
Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin Hanna, ich bin ausgebildete und zertifizierte Ernährungsberaterin und habe mich in den letzten Jahren auf die Themen Darmgesundheit und auch zyklisches Leben spezialisiert und gebe Coachings, also ganz klassisch 1:1 Coachings, Gruppencoachings, habe Gruppenprogramme, arbeite nebenbei auch, das ist glaube ich so ein Teil, den man nicht so offiziell sieht, auch für Adidas als Nutrition Coach im deutschsprachigen Raum und betreue da Adidas-Athleten, Profisportler und so weiter, aber auch so Jugendteams tatsächlich in verschiedenen Sportarten. Das ist mal sehr schön zu sehen. Und genau, wie du gerade gesagt hast, habe ich Anfang des Monats oder Anfang letzten Monats ein Buch veröffentlicht, Zyklusbalance, zum Thema zyklisches Leben. Und genau, ja.
Sehr, sehr spannend. Ich habe es mir im Vorhinein schon mal ein bisschen angeschaut. Für alle, die das jetzt interessiert, also es sind ja vor allem menstruierende Frauen, für die das relevant ist, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz erklären, weil ich glaube, da steigt man nicht ganz so durch. Welche Zyklusphasen gibt es denn und welche Hormone sind da besonders präsent? Weil wir haben ja schon so eine Hormonachterbahn, die ja auch alle möglichen Symptome und sowas verursacht. Da können wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber wie kann man sich das am besten merken? Wie kann man sich das gut vorstellen?
Ja, ich glaube, die meisten denken, wenn sie an Zyklus denken, entweder an die Periode, also an die Menstruationsphase oder maximal an 2 Zyklusphasen. Wir haben aber tatsächlich 4 Zyklusphasen. Also Zyklusphase 1 ist unsere Menstruationsphase, ganz einfach auch quasi zu entdecken. Und hier ist es so, dass eigentlich alle Hormonlevel niedrig sind, also dass die sehr flach sind. Hier sind wir auch tatsächlich den Männern am ähnlichsten. Und dann gibt es die zweite Phase, das ist die Follikelphase. Dort fangen dann die Hormone langsam an zu steigen. Da geht es vor allem um FSH und LH. Das sind die beiden Hormone, die vielleicht gar nicht so präsent auch in den Medien sind, die man vielleicht auch noch gar nicht gehört hat. Also FSH ist das follikelstimulierende Hormon, um es mal lang auszusprechen. Und LH ist das luteinisierende Hormon. Da hört man schon, warum es Abkürzungen gibt.
Genau.
Brauchen wir beide für den Eisprung. Und dann fängt auch in der zweiten Zyklusphase Östrogen langsam an zu steigen. Das haben, glaube ich, ganz viele schon gehört. Und dann geht es hin zur Zyklusphase 3. Das ist die Ovulationsphase, die Eisprungphase. Das ist die Phase, wo wir schwanger werden können, auch ganz wichtig. Und hier ist vor allem Östrogen sehr, sehr hoch, hat da auch seinen Peak. Und LH, also das luteinisierende Hormon, ist da auch noch relativ hoch. Und dann geht es in die Zyklusphase 4. Die ist, glaube ich, auch vielen bekannt. Ist in Anführungsstrichen so unsere PMS-Phase. Die Phase, wo es uns meistens auch nicht so gut geht oder vielen Frauen nicht so gut geht. Kommen wir später noch mal drauf zu sprechen. Und hier ist es so, dass Östrogen nach der Ovulationsphase leicht abfällt, aber dann wieder so ein bisschen steigt, aber nicht mehr ganz so hoch wie vorher. Und in der vierten Phase vor allem Progesteron das dominante Hormon ist. Und in dieser Phase geht es vor allem auch um diese beiden Hormone. Das sind das Verhältnis zwischen diesen beiden Hormonen ist in dieser Phase ganz, ganz wichtig. Und das sollte optimal sein. Wir sollten mehr Progesteron als Östrogen haben, damit wir eben nicht zum Beispiel PMS-Symptome haben. Und dann gegen Ende dieser Phase sinken wieder alle Hormone und dann sind wir quasi wieder in Zyklusphase 1 in der Menstruationsphase und bekommen unsere Periode.
Ja, interessant. Du hast ja gerade schon PMS angesprochen. Also ich glaube, das beschäftigt sehr viele, entweder sehr, sehr stark oder eher abgeschwächt. Hat das denn nur mit dem Östrogen-Progesteron-Verhältnis zu tun oder gibt es da noch andere Hormone oder Stoffe, die im Körper dann ausgeschüttet werden, die PMS verursachen können?
Also PMS steht ja für prämenstruelles Symptom und erstmal so, es gibt zum Beispiel 150 Symptome, bis so oder mehr als 150, kann ich gar nicht alle aufzählen. Also super interessant und es ist tatsächlich so, dass ungefähr 95% der menstruierenden Menschen schon mal PMS erlebt haben, was total krass ist und für die meisten Frauen ist es völlig normal, PMS zu haben. Kleiner Spoiler, ist es nicht tatsächlich. Also es ist nicht normal, dass wir PMS-Symptome haben. Das ist mal ein Zeichen vom Körper, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und es ist tatsächlich auch noch nicht komplett erforscht. Also wir wissen, es gibt PMS. Wir wissen auch, dass Progesteron und Östrogen und das Verhältnis von den beiden darauf Einfluss nimmt. Aber es gibt noch ganz viele andere Einflussfaktoren wie Serotonin, unser Glückshormon in Anführungsstrichen, also das, was für die gute Stimmung sorgt. Der Darm scheint eine Rolle zu spielen, Entzündungen scheinen eine Rolle zu spielen. Das Verhältnis von Cortisol und Insulin, also unser Blutzuckerspiegel im Endeffekt oder wie der Körper den Blutzucker reguliert, scheint eine Rolle zu spielen. Aber die genaue Ursache oder die genauen Ursachen konnten tatsächlich noch nicht final geklärt werden. Aber es verursacht bei den meisten auf jeden Fall Heißhunger und Stimmungsschwankungen. Das kennen, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen in der Phase. Bei vielen Frauen kann es auch zu depressiven Verstimmungen führen, richtig zu so einer depressiven Phase auch. Aber auch zu Kopfschmerzen, Müdigkeit, Brustspannen ist auch ganz typisch. Übelkeit teilweise. Manche Frauen kommen morgens gar nicht aus dem Bett, sind völlig antriebslos. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Symptome. Aber das sind so die, glaube ich, die meisten auch kennen oder schon mal hatten.
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es meistens Müdigkeit. So, ja, eigentlich ist es immer so der dritte Tag vor dem Anfang der Menstruation. Da bin ich so müde. Also wirklich, ich versuche alles, aber ich könnte einfach nur schlafen. Also mir fallen da auch tatsächlich, wenn ich viel auf der Arbeit zu tun habe, die Augen manchmal zu. Das ist also ganz, ganz krass bei mir. Und halt diese typischen Unterleibsschmerzen, die aber, denke ich, aufgrund dessen, was passiert, ja auch ein Stück weit normal sind. Hast du denn auch Probleme damit?
Fast nie tatsächlich. Also ich muss auch sagen, hatte ich fast noch nie, jedenfalls nie so schlimm und mittlerweile habe ich es gar nicht mehr. Ich merke es dann, wenn ich nicht gut auf mich achte. Also ich versuche ja schon mein Leben irgendwie an den Zyklus anzupassen und ne, Ernährung, Lifestyle und so weiter. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich reise, dann habe ich meistens irgendwie so ein bisschen mehr Krämpfe oder auch mal mehr Heißhunger oder habe auch mal so ein bisschen Stimmungsschwankungen, wo ich merke, oh, ich bin von allem gerade genervt. Aber standardmäßig eigentlich gar nicht. Bei mir ist es tatsächlich so, dass einfach plötzlich meine Periode kommt und ich so denke, ah ja, ist wieder soweit, so wie es halt sein sollte. Ich sage halt auch immer, es nennt sich ja prämenstruelles Syndrom. Ich nenne PMS ja gerne auch, also weil man ja sagt, dass die PMS-Phase prioritize myself. Mhm, weil das eigentlich die Phase ist, dass wir uns mehr um uns selber kümmern sollten und Stress halt auch ein ganz, ganz großer Faktor bei uns Frauen ist. Was häufig dazu führt, dass wir uns unsere Bedürfnisse nicht erfüllen und dementsprechend dann halt der Körper sich mit Symptomen meldet und zeigt, hey, hier ist irgendwas nicht so ganz in Balance oder mir fehlt was oder ich brauche ein bisschen mehr davon. Ich bin da tatsächlich, ich glaube aber auch, dass ich mittlerweile einen sehr guten Weg gefunden habe, wie ich meinen Körper unterstützen kann, dass ich sehr gut merke, was mein Körper braucht und einfach genau weiß, worauf ich achten muss, dass ich halt das nicht bekomme. Also wenn ich jetzt, aktuell habe ich zum Beispiel, war vor 2 Wochen krank. Und dann kommt es halt bei mir auf jeden Fall auch meist zu Nährstoffmängeln, weil ich dann auch meine Supplements oftmals vernachlässige, weil mit Halsschmerzen irgendwie Kapseln schlucken und so ist dann bei mir, ne? Also keine Ahnung. Und das merke ich zum Beispiel, wenn ich krank bin, dann habe ich oftmals so ein bisschen, also ich bin jetzt kurz vor meiner Periode, ich merke halt, dass ich schneller genervt von Dingen bin. Jetzt nicht schlimm, aber so grundsätzlich bin ich da so ein bisschen, merke ich halt einfach, dass meine Kinder mich schneller nerven oder der Mann oder wer auch immer. Genau. Aber zum Glück bin ich von dem Rest verschont. Also Müdigkeit zum Beispiel habe ich fast gar nicht. Aber das hat auch oft, also auch die Müdigkeit ist auch zum Teil normal, weil das ja in der Phase fallen ja die Hormone wieder ab. Und dadurch, dass sie abfallen, haben wir halt einfach auch weniger Energie tatsächlich. Ja.
Sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich das sein kann. Du hast ja gerade schon gesagt, Stress spielt da eine große Rolle. Aber so wie dein Buch aussieht, spielt ja auch die Ernährung eine große Rolle. Und darüber wollen wir heute reden. Aber erstmal vorab so die Frage, warum macht es denn überhaupt Sinn, jetzt diese Ernährungsweise an die jeweiligen Zyklusphasen anzupassen? Und klar, in Form von weniger PMS, aber wirkt sich das auch noch anders auf den Körper aus, wenn man so die Ernährung anpasst?
Ja, total. Also wenn man sich das vorstellt, wir haben ja in jeder Phase unterschiedliche Hormonlevel und auch von unterschiedlichen Hormonen. Ne? Ich habe jetzt 4 Hormone aufgezählt. Und das bedeutet, dass unser Körper sowohl für die Hormonproduktion als auch die Hormone müssen ja auch wieder aus dem Körper raus. Ja, wenn die abfallen, es ist ja nicht so, dass die plötzlich puff verschwinden, so weggehext werden, sondern der Körper muss ja die Hormone auch wieder ausleiten. Und für beides braucht der Körper halt verschiedene Nährstoffe, Baustoffe, wie auch immer. Der Darm spielt eine große Rolle und so weiter. Und deswegen macht das halt total Sinn in den einzelnen. Und unser Stoffwechsel ist dadurch ja auch komplett unterschiedlich durch diese Hormonlevel. Das heißt, wir haben tatsächlich in jeder Phase unterschiedliche Bedürfnisse. Und deswegen macht das halt Sinn, nicht immer das Gleiche zu essen, sondern die Ernährung ein Stück weit an diese Bedürfnisse des Körpers anzupassen. Wenn wir das nicht machen, dann kann es dazu kommen, dass entweder Hormone nicht richtig ausgeschieden werden. Zum Beispiel könnte es dann zu einer Östrogendominanz kommen, was wiederum auch zu PMS-Symptomen führt. Es kann aber auch dazu kommen, dass Hormone nicht richtig gebildet werden können oder zu wenig gebildet werden. Also es hat direkten Einfluss auf den Zyklus, aber es hat auch allgemein natürlich Einfluss auf unser Wohlbefinden. Also wir merken das quasi anhand der Hormone, aber auch einfach körperlich, weil ich sag mal, der Körper kann relativ lange kompensieren, aber irgendwann merken wir halt auch in Form von anderen Symptomen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Krämpfe, allgemeine Stimmungsschwankungen auch außerhalb von PMS, einfach Unwohlsein, schlechte Verdauung, vielleicht auch viel Müdigkeit, wenig Energie, eine schlechte Regeneration, schlechter Schlaf, Konzentrationsprobleme. Also es sind so ganz typische Symptome, die dann auftreten, wenn halt lange Nährstoffmängel bestehen, beziehungsweise wenn wir so ein bisschen in Anführungsstrichen gegen unseren Körper arbeiten, beziehungsweise nicht dem Körper das geben, was er braucht. Und das ist halt bei uns Frauen schon nochmal, das unterscheidet uns halt einfach von Männern, muss man halt einfach sagen. Wir sind da ein bisschen komplexer durch diesen Zyklus und dürfen halt einfach darauf achten, dass wir dem Körper ein bisschen mehr das geben, was er braucht, um halt uns einfach besser zu fühlen im Alltag.
Ja, sehr, sehr interessant, weil letztendlich macht man sich, glaube ich, also ich meine, ich habe Ernährungswissenschaften studiert, aber das ist jetzt kein Teil des Studiums, dass man sich damit genau beschäftigt. Was wir halt gelernt haben, ist, okay, was beeinflusst jetzt die Hormonproduktion und sowas? Kann es zum Beispiel durch zu wenig Fett zu einer Hormonstörung kommen? Kann es durch Medikamente zu Hormonstörung kommen, Stress und so weiter? Aber jetzt genau, was die Ernährung in welchen Phasen beeinflusst, ist da, glaube ich, nie angesprochen worden. Und ich habe auch so das Gefühl, dass das ein relativ neues Thema ist, dass man sich erst seit kurzem damit so intensiv beschäftigt. Deshalb auf jeden Fall super cool, dass du dich da so mit auseinandergesetzt hast. Ich frage mich jetzt nur, und ich denke auch die allermeisten, weil du jetzt viel mit Nährstoffmängeln gesprochen hast, welche Nährstoffe sind denn jetzt wirklich so wichtig?
Ja, das kommt tatsächlich auf die Phase drauf an. Wir können ja mal einfach einzeln die Phase durchgehen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Also es ist so, dass ich starte einfach mit der Zyklusphase 1, glaube ich, am einfachsten, die Menstruationsphase. Dort ist es ja so, dass es zur Periode kommt. Das heißt, die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut wird abgelöst und dann nach außen getragen. Ne? Das ist quasi die Blutung. Und durch die Blutung verlieren wir vorwiegend Eisen und Zink. Ja, und das ist auch ein Grund, warum sich viele in der Menstruationsphase tatsächlich müde fühlen. Also ein ganz typisches Ding in der Menstruationsphase ist ja das, ne, was du auch beschrieben hast, 3 Tage vor der Periode fängst du an, dich müde zu fühlen und hast nicht so viel Energie. Und das liegt einerseits daran, dass die Hormonlevel ja vorher runtergefallen sind und wir in der Phase halt einfach niedrige Hormonlevel haben. Und andererseits ist halt einfach, dass wir Eisen und Zink verlieren und die meisten Frauen haben einen Eisenmangel. Also ich habe, glaube ich, ich sehe selten Blutbild, wo eine Frau einen guten Ferritin, also einen guten Eisenspeicherwert hat. Und das heißt, einfach durch unsere Periode sind wir dafür auch, ne, wenn man das nicht regelmäßig auffüllt, weder über die Ernährung noch über vielleicht eine mögliche Supplementation, dann kommt das halt irgendwann zu Eisenmangel. Und das merken wir halt in der Phase auch. Das heißt, es macht Sinn, einfach mehr Lebensmittel mit Eisen und Zink zu sich zu nehmen. Also Samen, Saaten, Nüsse, Fleisch. Ne? Also im Endeffekt eine ganz normale Ernährung eigentlich. Es sind jetzt keine, ich glaube auch viele denken immer so, oh, das müssen jetzt irgendwelche Superfoods oder krassen Lebensmittel sein. Eigentlich geht es wirklich um eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Und was halt helfen kann, Vitamin C aufzunehmen, Eisen aufzunehmen, ist Vitamin C. Das heißt, auch da einfach darauf achten, dass man einfach immer noch ein bisschen Obst vielleicht dazu zu sich nimmt. Man kann auch natürlich supplementieren und ist auch ein Teil meiner Empfehlung bei Frauen, die das halt über die Ernährung nicht schaffen. Da muss man einfach schauen, ne, wie müde bin ich? Hilft das, wenn ich ein bisschen bei der Ernährung drauf achte? Ein bisschen mehr, also über... Wenn ich mir eine Bowl mache, einfach so ein bisschen Samen und Nüsse drüber zu streuen, vielleicht doch mal einmal die Woche Fleisch zu essen oder einfach auch zum Beispiel viel Grünzeug zu essen. Da stecken ja auch immer viele Nährstoffe drin, also so Blattspinat oder sowas. Und dazu vielleicht, keine Ahnung, Zitronenwasser oder ein paar Erdbeeren aktuell, ne? Aktuell ist Sommer, das Erdbeersaison, haben auch viel Vitamin C. Das so zusammen zu essen, vielleicht reicht das ja, dass das Energielevel dadurch ein bisschen hochgeht, wenn man merkt, es reicht wirklich nicht und man ist wirklich sehr müde, dann rate ich immer zu einer Supplementation, weil das einfach den Körper toll unterstützen kann und man sich einfach schneller besser fühlt tatsächlich, weil es einfach, du kannst es höher dosieren. Und was in der Phase auch passiert, dadurch, dass alle Hormonlevel sinken, ist, dass unser Immunsystem auch leicht geschwächt ist. Und das haben auch viele Frauen, das möchte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, dieses im Englischen heißt es Period Flu. Also so ein bisschen das Gefühl von, ich werde krank in der Phase, ich kriege eine Erkältung. Ja. Das kommt tatsächlich durch das geschwächte Immunsystem und da hilft halt auch zum Beispiel Zink und Vitamin C, unterstützt ja auch gut das Immunsystem. Man kann auch, wenn man wirklich das, also in deinem Fall zum Beispiel, wenn du bei mir im Coaching wärst und sagen würdest, ey, 3 Tage vor der Periode fange ich an, müde zu werden, dann würde ich dir, und wir das nicht schaffen, über die Ernährung irgendwie auszugleichen, wenn wir da keinen Unterschied merken, dann würde ich halt sagen, fangen halt irgendwie 6 Tage vor der Periode an zu supplementieren, um dem halt schon entgegenzuwirken, dass man halt gar nicht erst in so ein Loch fällt zum Beispiel.
Ja. Voll. Ich würde an der Stelle auf jeden Fall noch, du hast gesagt, mit Vitamin C zusammen wird Eisen besser aufgenommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber auch wichtig ist, dass man Eisen und Zink nicht zusammennimmt, weil die sich ja gegenseitig bei der Aufnahme hemmen. Das sehe ich halt oft bei Nahrungsergänzungsmitteln, dass beide da gleichzeitig drin sind und zu 100%. Aber letztendlich ist das nicht so effektiv, weil da sollte mindestens ein Abstand von 2 Stunden eingehalten werden. Sonst werden letztendlich von beiden vielleicht, weiß nicht, 30% aufgenommen oder sowas. Und das ja auch nicht Sinn der Sache. Deshalb würde ich empfehlen, solche Dinge immer getrennt voneinander zu nehmen. Multisupplements ist immer ein bisschen schwierig, weil da sind oft Nährstoffe drin, die sich eben gegenseitig hemmen. Deshalb sollte man da aufpassen. Aber gerade Eisen finde ich auch sehr, sehr wichtig. Was ich auch gerne noch empfehle, ist zusätzlich noch Vitamin B12 zu supplementieren, weil das ja eben auch zusammenarbeitet. Und viele haben eben auch einen Vitamin B12-Mangel, auch wenn sie ab und zu Fleisch essen. Das kann man ja auch noch mal vorher testen lassen. Generell finde ich es immer gut, wenn man vorher ein Blutbild machen lässt. Bei Eisen kann man das ja sehr, sehr gut messen. Hast ja eben schon gesagt, mit dem Eisenspeicher, dem Ferritin. Wenn der Wert sehr niedrig ist, dann zeigt das auch, dass die Kapazität und die Reserven von Eisen eben sehr, sehr niedrig sind. Und das ist dann ein Punkt, an dem ich auch empfehlen würde, das zu supplementieren. Also auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, da nochmal drauf zu achten.
Ja, vielleicht auch nochmal als Tipp. Also ich empfehle immer, weil Zink kann zum Beispiel auch auf den Magen schlagen. Ich empfehle das einfach abends vorm Schlafengehen einfach zu nehmen, quasi auf der Bettkante. Dann merkt man das meistens nicht. Und Eisen dann im Laufe des Tages zwischen den Mahlzeiten. Da muss man auch gucken, es kann zu Verstopfung führen. Auch da muss man einfach Eisenpräparate testen. Ja, und auf jeden Fall immer mit Vitamin C, genau. Und ich bin auch, wie du gerade gesagt hast, ich würde auch von Multi-Supplements rate ich eigentlich ab, weil dann hast du was drinne, was du gar nicht brauchst und das wird dann vielleicht überdosiert und das, was du brauchst, ist vielleicht, ne, in so eine Kapsel passt ja auch dann nicht Unmengen rein. Das heißt, eine gezielte Supplementation mit vorher ein Blutbild machen und so weiter ist definitiv viel effizienter und effektiver.
Ja, ich finde auch. Es kommt ja auch immer drauf an, weißt du, manche nehmen dann schon ein Multisupplement und dann noch ein anderes vielleicht. Und letztendlich hat man da so eine hohe Dosis drin, dass es entweder super irrelevant wird oder es hat eine Interaktion oder bei fettlöslichen Vitaminen, man nimmt zu viel davon aus. Auf gerade bei Supplements ist das ja enorm wichtig zu beachten. Von daher bin ich da auch komplett bei dir. Was ich jetzt auch noch interessant finde, bevor wir vielleicht auf die anderen Phasen noch eingehen, weil ich das eben erwähnt habe zum Thema Fett. Also Fett ist ja wichtig für den Hormonhaushalt, aber vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, wie genau das die Hormonbildung und sowas beeinflusst.
Ja, Fett ist unheimlich wichtig. Ich weiß noch, vor Jahren gab es ja mal diese Anti-Fett. Keine Ahnung.
Da war ich auch mit drin, ja.
Ja, ich auch. Wo dann quasi alles Low-Fat und so weiter. Und das waren, für die meisten Frauen war das eine Katastrophe für den Hormonhaushalt. Weil nämlich die Hormone wie Östrogen und Progesteron, die ja den hauptsächlich auch den Menstruationszyklus regulieren und einfach super wichtig ist, auch wenn man, wenn es dann Richtung Perimenopause, Menopause und so weiter geht, aus Cholesterin synthetisiert werden. Und Cholesterin ist halt ein Fettmolekül, ne? Es ist halt ein Lipid. Deswegen ist halt eine ausreichende Zufuhr von Fett einfach extrem wichtig für die Hormonproduktion, um auch also einen regelmäßigen Zyklus zu unterstützen und den auch einfach aufrechtzuerhalten, also beizuhalten. Und Fette sind ja allgemein auch wichtig, auch wenn man jetzt weiterdenkt, wir brauchen Fette für die fettlöslichen Vitamine, hast du ja gerade auch schon gesagt, ne? Und wir brauchen halt auch Vitamine und Nährstoffe für die Hormonproduktion und Ausscheidung. Das heißt, da spielt Fett vielleicht nicht eine direkte Rolle, aber eine indirekte Rolle. Fett ist auch durch den Blut, also durch den Zyklus sind wir auch, oder unser Blutzuckerspiegel ist über den Zyklus verteilt unterschiedlich oder wir reagieren unterschiedlich gut auf Zucker bzw. Kohlenhydrate. Und auch Fett kann sehr gut den Blutzuckerspiegel stabilisieren, was im Zyklus und auch im Hinblick auf PMS und andere Themen tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Und es gibt auch Fette, die entzündungshemmend sind und gerade Entzündungen im Zyklus sind ja, ist ja auch immer ein großes Thema. Das heißt, auch da spielt Fett dann zweitrangig nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es gibt halt einfach, und also ungesättigte Fettsäuren sind zum Beispiel ganz wichtig für den Zyklus. Also zum Beispiel Avocado, ne? Da muss man jetzt auch keine ganze essen, sondern man kann halt auch eine halbe oder eine Viertel Avocado essen. Es reicht völlig aus. Also wir brauchen ja auch gar nicht so viel Fett, weil, ne, aber so ein Esslöffel am Tag oder pro Mahlzeit wäre schon gut. Dann Olivenöl, finde ich, ist immer eine tolle Fettquelle, die man auch immer gut einbauen kann. Und ich bin großer Fan von so Nüssen und Samen, hat man vielleicht schon gehört. Also ich finde, das kannst du überall so, naja, die kann man halt einfach überall raufstreuen. Ne? Die kannst du als Snack essen, du kannst sie aber auch verbacken, du kannst sie raufstreuen, du kannst sie irgendwie, ich bin zum Beispiel großer Fan von Hanfsamen, weil ich die sind, also ich kenne keinen, der Hanfsamen nicht verträgt. Ich habe ja auch viel so mit Darmthemen zu tun, ne, und habe halt viele Kunden, die auch Unverträglichkeiten haben und so und vieles nicht vertragen. Und Hanfsamen sind reich an Proteinen, reich an Fetten, gut verträglich. Und ich finde, die sind die sind ja relativ klein, ne, weil sie ja, das sind ja geschälte Hanfsamen und die sind so relativ, ich finde, die sind vom Geschmack her relativ neutral. Und deswegen kannst du die echt gut überall einbauen und tun dem Körper einfach total gut. Omega-3-Fettsäuren, natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, antientzündlich, fettreicher Fisch, Lachs, Sardinen, Hering und so weiter, da ist es enthalten. Die pflanzliche Form hast du in Leinsamen und Chiasamen, aber zum Beispiel auch in Walnüssen. Das reicht natürlich nicht, weil die ja erstmal in die aktive Form umgewandelt werden müssen, aber trotzdem ist es immer noch mal besser als gar nichts. Und dann gibt es noch gesättigte Fettsäuren. Da streitet sich ja auch irgendwie die Wissenschaft, habe ich immer das Gefühl, ne? Da gibt es immer solche und solche.
Ja, total.
Das ist auch immer so ein Thema, finde ich auch noch interessant, was da vielleicht doch mal irgendwann hier rauskommt. Aber Kokosöl gehört dazu. Finde ich, kann man auf jeden Fall in Maßen gut nutzen. Also, na, ich meine, man badet ja nicht da drin und trinkt es aus, sondern man brät vielleicht mal was an oder nutzt es irgendwie, ne? Und ich bin auch großer Fan tatsächlich von Butter und Ghee, je nachdem, wer was nutzen möchte. Aber genau, kann auch sehr positive, also ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung mit meinen Coaches, mit meinen Kundinnen, ich habe auch immer wieder Frauen dabei, die sehr darauf achten, was sie essen, dass sie nicht zu viel essen und so weiter. Und wenn wir da die Fette dann doch mal erhöhen, tut es ihnen total gut, auch für den Zyklus und so weiter. Also da sieht man sehr schnell einen Effekt. Und es gibt natürlich aber auch Fette, die du vermeiden solltest. Also ganz klar, Transfette, die sollte man grundsätzlich mal vermeiden, aber sind tatsächlich für den Zyklus alles, was verarbeitet ist, gehärtete Pflanzenfette, sowas wie Margarine, sollte man auf jeden Fall meiden. Sowieso, ne, alles, was irgendwie, keine Ahnung, eine TK, Tiefkühlpizza da, so, ne? Solche Sachen enthalten dann halt auch vielleicht viel Omega-6-Fettsäuren, die eher entzündlich wirken, von denen wir zu viel, oder Sonnenblumenöl zum Beispiel, ne? Von denen wir zu viel zu uns nehmen oft, was aber oft auch in solchen Fertigprodukten oder in diesen Fast-Food-Sachen enthalten ist, die sollten wir vielleicht dann eher meiden und eher schauen, dass wir auf die gesunden Fettquellen zurückgreifen.
Ja, genau. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Es ist ja auch gerade das Thema Omega-3-Fettsäuren, damit beschäftigen wir uns ja beide. Ja. Gerade die Produkte von Norsan, die spezialisieren sich ja darauf und da gibt es ja auch zig Informationen zu. Aber du hast gerade schon das Thema Transfette, verarbeitete Lebensmittel und sowas angesprochen. Wie stehst du denn generell zu verarbeiteten Lebensmitteln? Also viele sagen ja, oh mein Gott, auf jeden Fall komplett vermeiden. Andere, wie ich zum Beispiel, sagen 80-20-Regel, sowas kann man sich auch mal gönnen. Also hat das denn wirklich so einen krassen Einfluss auf den Zyklus, dass wenn man jetzt mal 2 Tage hintereinander oder an einem Tag isst man zum Beispiel ein Stück Torte, an anderen Tag isst man zum Beispiel eine Tiefkühlpizza, weil man halt gerade Bock drauf hat. Welchen Einfluss hat das denn so wirklich auf den Hormonhaushalt?
Ich bin auch totaler Fan von der 80-20-Regel. Also ich bin kein Fan von krassen Verboten, weil ich glaube, das ist nie gesund. Ja, es wundern sich bei mir, glaube ich, auch mal ziemlich viele, dass es gar nicht so viele Verbote bei mir gibt, sondern ich bin halt immer ein Fan von Vielfalt und ich mag es auch nicht, wenn man sich selber, ich glaube halt einfach, dass es mental nicht gesund ist, wenn man sich zu viele Verbote in der Ernährung auferlegt. Ich habe auch eine Vergangenheit mit einer Essstörung. Also ich weiß, wie das ist und ich weiß, was da der Kopf macht und es ist einfach nicht gesund. Trotzdem, ne, die Basis sollte gesund und ausgewogen sein, zu 80% und 20% das, worauf du Lust hast. Das ist im Endeffekt, je nachdem, wie man es sich einteilt, ist das immer noch jeden Tag ein quasi in Anführungsstrichen ungesunder Nachtisch. Ja, so rein theoretisch, wenn man es hochrechnet. Zu deiner Frage, meine Lieblingsantwort ist immer, es kommt drauf an. Es ist immer so individuell. Ist. Aber grundsätzlich, was du gerade gesagt hast, wenn man da diese 20% oder auch mal 30% Blödsinn isst, ja, oder Mist isst, dann hat das grundsätzlich jetzt, wenn alles andere gut und ausgewogen ist, keinen großen Einfluss. Es kommt aber natürlich auch mal drauf an, wie ist der Rest, also weil wir hatten ja schon das Thema Stress, wie viel bewege ich mich, wie ist mein Lifestyle allgemein und so weiter. Ne? Und jeder Mensch ist ja anders und jeder Körper reagiert anders auf solche Einflussfaktoren. Das heißt, nehmen wir mal an, ich mache eine 70-30-Regel draus und habe aber extrem viel Stress und bewege mich zu wenig und habe irgendwie Kontakt zu den falschen Leuten, die mir nicht gut tun, dann kann es sein, dass diese 30% tatsächlich Auswirkungen auf meinen Zyklus haben, zusammen mit diesen anderen Themen und dass es da besser wäre, ein bisschen weniger von dem Mist zu essen. Wenn alles andere aber super läuft, dann kann es trotzdem noch richtig gut sein. Also ich glaube, man muss irgendwie auch immer ein bisschen schauen, wie reagiert mein Körper allgemein und wie geht's mir gerade und tue ich mir damit was Gutes oder nicht? Einfach auch wirklich, das ist auch das, was ich, glaube ich, im Buch immer versucht habe, sehr deutlich zu machen. Hör auf deinen eigenen Körper. Schau nicht so viel nach links und rechts, sondern schau erstmal, was tut dir wirklich gut, weil wir sind halt alle unterschiedlich und jeder Körper hat eine andere Vergangenheit und reagiert anders. Und was halt auch noch sein kann, ist, dass du, je nachdem, in welcher Zyklusphase du vielleicht ein bisschen mehr ausartest mit der ungesunden Ernährung, dass das tatsächlich Einfluss drauf haben kann. Ne? Also das ist so ein bisschen, wenn du zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, in der Ovulationsphase, dort habe ich ja gesagt, ist Östrogen sehr hoch und das muss ja auch wieder ausgeschieden werden. Das heißt, der Körper muss das Östrogen wieder entgiften. Der Körper entgiftet aber erst körperfremde Substanzen. Ja, das heißt, wenn ich in dieser Phase super viel Alkohol trinke oder an drei Abenden hintereinander, weil drei Geburtstage sind, Alkohol trinke und vielleicht auch die Torte dazu esse, dann kann es passieren, dass das in der Phase tatsächlich dann Auswirkungen auf die nächste Phase hat, weil Östrogen nicht gut ausgeschieden werden konnte, weil der Körper halt damit beschäftigt war, Alkohol und Zucker und keine Ahnung was, vielleicht noch Koffein aus dem Körper zu bekommen und es nicht geschafft hat, so viel Östrogen auszuleiten. Dann kann es sein, dass ich vielleicht in der folgenden Phase, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, in der Östrogendominanz lande, weil ich einfach noch zu viel Östrogen im Körper habe. Und dann merke ich das zum Beispiel im PMS oder mit Symptomen der Östrogendominanz. Kann passieren, muss nicht passieren, war jetzt nur ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen extremer ist. Aber ich glaube, grundsätzlich mit der 80-20-Regel fährt man sehr, sehr gut. Also ist auf jeden Fall meine Erfahrung, das ist auch das, was ich coache und immer gute Erfahrungen damit gemacht habe.
Absolut. Ja, ist bei mir auf jeden Fall auch so. Also jetzt nicht im 101-Coaching so, aber was ich generell empfehle und auch für Rückmeldungen bekomme, ist das auch eigentlich so die beste Variante. Und ich glaube auch alle Expertinnen und Experten, die ich bisher hier im Podcast hatte, waren der gleichen Meinung und sagen auch hier 80-20, warum sollte man sich alles verbieten? Letztendlich führt es genau zu dem Gegenteil, sondern man isst dann alles Mögliche, weil man sich den Körper die ganze Zeit so entgegengestellt hat und gesagt hat, nee, du kriegst jetzt nichts, worauf du Bock hast und sowas. Also das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt und auch wichtig, du hast gerade gesagt, dass dadurch, dass die Hormone nicht richtig ausgeschieden werden konnten, sich das in der nächsten Zyklusphase auswirkt, was ja auch Sinn macht. Ist es denn generell so, wenn man bestimmte Maßnahmen ergreift, dass sich das dann erst verbessert in der nächsten Zyklus oder beziehungsweise im nächsten Zyklus, nicht der nächsten Zyklushälfte?
Jein. Also es ist grundsätzlich so, dass je nachdem, wie ich mich in einer Zyklusphase verhalte oder was ich zu mir nehme, das immer Auswirkungen auf die nächsten Zyklusphasen haben kann. Das heißt, wenn ich quasi in Zyklusphase 1 oder 2 eher gegen meinen Körper arbeite, ich sag mal gegen, das hört sich mal so hart an, aber quasi nicht den Bedürfnissen meines Körpers nachkomme, dann kann es sein, dass ich das in der Ovulationsphase oder in der Lutealphase merke oder auch dann vielleicht in der Menstruationsphase. Wenn man dann aber das merkt und sein Verhalten anpasst, kann man relativ schnell sogar noch in der Phase, in der man gerade ist, vielleicht noch Veränderungen merken. Jetzt muss man aber sagen, dass die Phasen im Zyklus sehr unterschiedlich lang auch sind. Ne? Also eine Menstruationsphase ist im Schnitt irgendwas zwischen 5 und 7 Tagen. Die Follikelphase hat dann auch nochmal vielleicht 5 Tage. Ovulationsphase ist eher so 4 Tage und die Lutealphase ist dann eher so Richtung 14 Tage. Das heißt, das ist die längste Phase. Da hast du natürlich auch einen längeren Zeitraum möglich, etwas zu machen oder zu optimieren, was du dann auch in der Phase direkt merkst. Aber grundsätzlich ist es beim Zyklus schon so, dass der Körper natürlich auch immer Zeit braucht, sich wieder umzustellen und darauf zu reagieren. Das ist auch individuell, aber normalerweise macht es schon Sinn, auch dann den nächsten Zyklus einfach abzuwarten. Das macht es auch für viele schwierig, weil man halt Geduld haben muss und von Zyklus zu Zyklus schauen muss. Aber ich habe ja das sowohl im 1:1-Coaching als auch in meinem Zyklusprogramm, ist es wirklich schön zu sehen, wie wenn man an Kleinigkeiten arbeitet, zum Beispiel an der Ernährung, dann vielleicht auch nochmal im Stressmanagement, wie das von Zyklus zu Zyklus tatsächlich immer besser wird und die einfach regelmäßige Zyklen bekommen, die Frauen, oder immer weniger PMS-Symptome oder halt nicht mehr so starke Krämpfe bei der Periode. Das ist schon schnell zu sehen und es kann, wie gesagt, auch direkt in der Phase noch passieren.
Voll spannend. Wir waren ja gerade noch am Anfang bei der Menstruationsphase, was mir jetzt auch gerade eingefallen ist. Es gibt ja immer wieder Einflussfaktoren, die dazu führen, dass die Menstruation entweder früher oder später kommt. Und ich glaube, gerade wenn die später kommt und gerade kein Kinderwunsch ist, dann kann das ganz schön schwierig sein, darauf zu warten, dass die wirklich kommt. Was sind denn so typische Einflussfaktoren, die jetzt zum Beispiel die Menstruation oder in dem Fall ja die Follikelphase wahrscheinlich nach hinten schieben können?
Also Hauptursache Nummer eins ist Stress tatsächlich. Stress kann sowohl den Eisprung nach hinten verschieben und das verschiebt dann auch wieder alles nach hinten. Oder es kann tatsächlich dann auch in der Lutealphase auf Progesteron wirken und dann auch wieder die Menstruation verschieben und dann den Rest auch wieder. Weil was vielleicht ganz interessant ist, warum ich auch immer wieder das Stressthema neben der Ernährung so hervorbringe, ist, dass Progesteron als Vorstufe Cortisol hat, beziehungsweise andersrum, Progesteron ist eine Vorstufe von Cortisol, ich habe es gerade falsch rum gesagt. Und Cortisol ist ja unser Stresshormon. Und wenn wir halt sehr viel Stress haben und Stress ist quasi, also Cortisol ist eins unserer, wenn man sich die Hormonpyramide anschaut, ich habe das auch im Buch beschrieben, so neben Insulin, das ist die Basis von unserem Hormonsystem und auch für den Körper einfach mit das Wichtigste. Ja, und danach kommen dann halt die Geschlechtshormone und die Schilddrüsenhormone und so weiter. Wenn wir jetzt sehr, sehr viel Stress haben, dann sagt der Körper halt irgendwann, nee, das Progesteron nehme ich nicht für den Zyklus, sondern das brauche ich hier für meine Cortisolproduktion und zwackt quasi das Progesteron da ab, was dazu führt, dass wir zu wenig Progesteron haben, was auch wieder zu PMS-Problemen und so weiter führt, was aber auch dazu führt, dass die Periode sich entweder zu früh kommt oder zu spät kommt, je nachdem. Also es hat halt Einfluss darauf. Und deswegen ist es halt so wichtig. Und wir sind halt in dieser Lutealphase eh nicht so stressresistent. Das heißt, wir reagieren weniger sensibel auf Insulin, was bedeutet, dass wir stärker auf Kohlenhydrate reagieren, stärker mit dem Blutzuckerspiegel reagieren und auch Stress nicht so gut verarbeiten können in der Phase. Und das hängt alles zusammen. Und das kann halt, da kann halt Stress der Auslöser sein, dass tatsächlich die Menstruation sich nach hinten verschiebt oder dass zum Beispiel auch kein Eisprung stattfindet. Du hast ja gerade Kinderwunsch erwähnt. Na, beides ganz wichtige Themen natürlich, um schwanger zu werden. Gerade auch die Lutealphase ist ja quasi dann auch, sagen wir mal, eine Befruchtung hat stattgefunden in der Ovulationsphase, ist ja auch die Phase, wo sich das Ei einnistet. Das heißt, da ist es auch nochmal ganz wichtig, dass das halt einfach funktioniert und dass wir da halt wirklich nochmal weniger Stress haben. Deswegen sage ich auch, PMS sollte Prioritize Myself heißen, weil es eigentlich darum geht, mehr mit uns zu sein, weniger im Außen, mehr Ruhe, ne, nicht so viel an uns ranlassen. Genau. Und das kann tatsächlich, also Stress ist da einer der Hauptfaktoren. Das ist auch ein Thema, was ich auch im Buch nochmal beschrieben habe, wo ich einfach auch viel in meinen Coachings mit meinen Kunden arbeite, weil das so neben der Ernährung natürlich einfach ein Hauptthema ist, wie ich damit umgehe, wie viel Stress ich habe, wie viel ich auch zulasse und so weiter. Aber natürlich auch Ernährung, ne? Also es gibt ja Lebensmittel, die zum Beispiel Phytoöstrogene enthalten. Und das ist zum Beispiel Kichererbsen oder ganz typisch Soja. Ja, viele, die sich vielleicht eher pflanzlich ernähren, vegan ernähren, greifen dann auf Sojaprodukte zurück. Das enthält halt Phytoöstrogene, was zusätzlich Östrogene in den Körper gibt. Dann haben wir vielleicht dadurch eine Östrogendominanz, was dann auch wieder zum Beispiel einfach den Zyklus also verschieben kann, ja, und zu Problemen führt. Das heißt, auch in der Ernährung kann man einfach darauf achten, dass man vielleicht nicht zu viel davon isst, wenn das der Fall ist, oder allgemein mal darauf achtet, wie viel Phytoöstrogene esse ich eigentlich, ja, wenn ich mich halt, es kommt vor allem eher bei einer pflanzlichen Ernährung tatsächlich vor, ne, weil die halt in Pflanzen enthalten sind. Also zum Beispiel auch in Leinsamen und Sprossen und so weiter. Und normalerweise, wenn die Hormone ausgeglichen sind, ist das auch kein Problem. Aber wenn man zu einer Östrogendominanz neigt oder allgemein zu viel Östrogen im Körper hat und dann noch von außen Östrogene hinzugibt, dann kann es halt zu Problemen führen und dann kann es zum Beispiel auch wieder Einfluss auf die Zykluslänge oder die einzelnen Phasen haben.
Ja, auf jeden Fall gut zu wissen, weil mir ging es auch schon öfter so, da ich dachte, warum verzögert sich das Ganze? Und dann habe ich mal wirklich so geguckt, okay, wie waren denn die letzten Tage für mich und vor allem auch für meinen Körper? Und dann direkt gemerkt, okay, ja, war schon zum Beispiel viel Stress oder so. Ich habe mich ungesund ernährt, was auch oft mal vor, also nicht oft, dass ich erkältet war, aber was jetzt zum Beispiel auch verschiebt, ist eine Erkältung oder so. Damals war das ganz krass, also ich sehr wenig geschlafen habe. Ich hatte mal eine Phase, da konnte ich nicht gut schlafen. Was auch mal eine Auswirkung hatte, war, als ich mich gegen Corona geimpft habe, da war der Zyklus super kurz plötzlich. Und letztendlich macht das ja auch irgendwie Sinn, dass das Ganze so ein bisschen spinnt, weil wenn man einen Infekt in sich hat, dann denkt sich der Körper, warum sollte ich jetzt bitte schwanger werden? Das macht gerade gar keinen Sinn. Dein Körper ist gar nicht belastbar. Dein Körper, ich muss da erstmal gerade gegen was anderes ankämpfen oder du hast viel zu wenig Schlaf, du hast zu viel Stress, du könntest dich jetzt eh nicht auf eine Schwangerschaft konzentrieren und so. Und das macht ja auch einfach absolut Sinn vom Körper. Und dementsprechend wirkt sich das dann auch gerade auf den Punkt aus, ne?
Ja, total. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt, der Körper schützt ja sich selber damit einfach nur, dass er dann halt nicht in die Reproduktion geht. Und wie du, bei mir war Corona genau das Gleiche. Ich hatte total verkürzte Zyklen. Also erst der erste war lang und dann total verkürzte Zyklen. Was bei mir auch krass ist, was immer meinen Zyklus verschiebt, ist Reisen, wo ich, also mit Zeitverschiebung. Das ist, also Reisen ist für mich, ich habe Flugangst, dadurch habe ich krassen Stress, dann verschiebt sich schon was, aber auch durch die Zeitverschiebung ist der Körper einfach in einem anderen Rhythmus und das hat dann auch meistens Auswirkungen von so, entweder einen sehr kurzen Zyklus oder dann tatsächlich irgendwie 3 Tage länger oder sowas. Also.
Man kann sich ja wirklich einfach mal anschauen, wie ging es meinem Körper und mir, was habe ich so in letzter Zeit gemacht, wenn sich das ein bisschen verschiebt. Generell ist das ja immer interessant, da mal so zu gucken, wie geht es mir und meinem Körper gerade? Also es schadet in jedem Fall nie eigentlich. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur nächsten Phase, und zwar der Follikelphase. Du hast ja eben bei der Menstruationsphase schon gesagt, Eisen ist wichtig, Zink ist wichtig und sowas. Man ist vielleicht durch PMS ein paar Tage ein bisschen müder und sowas, was jetzt wichtig ist. Wie geht es uns denn nach der Menstruation? Worauf sollten wir da besonders achten?
Ja, das ist die Phase, wo es den meisten Frauen richtig gut geht. Das heißt, da müssen wir gar nicht auf so viel achten. Das ist auch mal schön.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ne? Wir hatten ja jetzt gerade hier Krampf paar Tage und so gar keinen Bock gehabt und sowas. Ne? Irgendwie mich erinnert, oder bei mir, ich denke mir dann jeden Monat, ja super, jetzt muss ich schon wieder sowas durchmachen. Und danach kann ich mir gut vorstellen, da geht es mir auch immer besser, wenn ich so denke, ja, jetzt bin ich wieder frei.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich die Phase, wo wir viel Energie haben, wo es uns total gut geht, wo wir so gerne im Außen sind, sehr sozial sind, wo man auch so arbeitstechnisch super viele Projekte schon anfangen kann, abschließen kann, vorarbeiten kann. Also das ist wirklich die Phase, wo die meisten Frauen gar keine Probleme haben. Unser Immunsystem arbeitet gut, unser Stoff, wir haben von Natur aus, weil die Hormone fangen da ja auch wieder an zu steigen. Das heißt, wir kriegen halt auch wieder mehr Energie. Das ist auch das, was du dann auch nach der Menstruationsphase merkst. Das heißt, aber von Natur aus ist unser Stoffwechsel so ein bisschen gedrosselt, weil halt natürlicherweise schon viel Energie im Körper ist. Das heißt, worauf wir achten können, ist, dass wir da wirklich auch mal schauen, grundsätzlich was. Wie viel Hunger habe ich eigentlich? Wie viel Appetit habe ich eigentlich? Wir haben meistens in der Phase ein bisschen weniger Appetit und können eher auf leichte Mahlzeiten gehen. Also so auf eher frische so Salate und Bowls, ne, die halt quasi nicht so in der Menstruationsphase haben wir Lust auf zum Beispiel eher warme Sachen, deftigere Sachen vielleicht, um den Körper zu nähren. Das ist in der Follikelphase anders. Da geht es eher Richtung quasi so ein bisschen alles leichter, ein bisschen lockerer, weniger Kalorien vielleicht auch. Was die Verdauung jetzt auch nicht so, wo die Verdauung nicht so krass viel arbeiten muss. Ne? Also es so unterstützt die Phase. Was aber trotzdem nicht vergessen werden sollte, sind Proteine. Also die sind für alle Phasen wichtig, aber gerade wenn man ein bisschen weniger Appetit hat und so weiter, dann hat man vielleicht davon auch weniger, aber da müssen ja trotzdem auch Hormone produziert werden und da passiert viel im Hintergrund im Körper. Das heißt, und Proteine sind halt die Baustoffe von allem Möglichen im Körper, oder von allem einfach. Dementsprechend da bitte die Proteine nicht vergessen. Wer das Gefühl hat, dass er eher zu wenig Östrogen produziert, könnte in der Phase tatsächlich mit Phytoöstrogen arbeiten, also wirklich die hinzufügen, weil wir ja dann fängt der Östrogen an zu steigen. Um das zu unterstützen, könnte man tatsächlich von außen ein bisschen Östrogen zugeben, also Sprossen, Leinsamen, Soja, wenn man das mag, und Kichererbsen zum Beispiel, sind alles auch Sachen, auch Sprossen zum Beispiel ist für mich auch so ein Superfood, kann es auch überall raufgeben, haben super viele Nährstoffe und so weiter. Genau, das ist so, also in der Phase muss man gar nicht so viel beachten. Das ist ja auch, wie gesagt, auch mal schön, keine Wissenschaft drauf zu machen. Aber das sind so zwei Sachen, Proteine und Phytoöstrogene, womit man so ein bisschen arbeiten kann.
Ja, genau. Wichtig, dass du das nochmal gesagt hast mit den Proteinen, weil wir haben ja eben viel über Fette gesprochen, ja, die ja auch ganz, ganz wichtig für die Hormonproduktion sind. Aber Proteine sind auch auf jeden Fall Makronährstoffe oder ein Makronährstoff, den man nicht vernachlässigen sollte. Und da auch am besten, gerade wenn man sich pflanzlich oder pflanzenbasiert ernährt, da auch eine Vielfalt reinzubringen, um auch die ganzen Aminosäuren, vor allem die essentiellen, abdecken zu können. Also da auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt diese super tolle Phase durchlebt haben und es uns ein paar Tage richtig, richtig gut geht, muss ich denn dann wieder mit einem Dämpfer in der Ovulationsphase rechnen?
Auch da wieder, das kommt drauf an. Also eigentlich nicht. Wenn alles gut läuft, dann nicht, weil auch in der Ovulationsphase haben wir immer noch viel Energie. Wir haben das Östrogen, das ist auf dem Peak. Wir haben dann diesen Glow, weil wir automatisch so ein bisschen mehr Wasser auch durch das Östrogen haben und dann so einfach die Libido steigt auch. Also der Körper ist quasi auf Fortpflanzung ausgelegt. Und das
macht ja
das
auch Sinn, ne?
Genau, macht Sinn. Wir haben einfach mehr Ausstrahlung und sind auch flirty unterwegs. Wir mögen Berührungen und so weiter. Also der Körper ist da tatsächlich, das liebe ich auch an diesem Thema, weil man kann das so schön beobachten bei sich selber. Mhm. Also ich bin ein großer Fan von Zyklus-Tracken und einfach mal schauen, wie bin ich denn, wonach ist mir denn in jeder Phase? Und man lernt echt viel über sich selber. Es ist wirklich interessant, was die Natur davon von Natur aus gemacht hat. Wir sind auch sehr kreativ in der Phase. Also es kann uns richtig gut gehen. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass es manchen Frauen nicht so gut geht. Und das liegt an der Histamin-Östrogen-Connection. Also Östrogen steigt in der Phase sehr hoch. Und umso mehr Östrogen wir im Körper haben, umso mehr Histamin haben wir auch im Körper. Umso mehr Histamin wir im Körper haben, umso mehr Östrogen haben wir auch im Körper. Es bedingt sich gegenseitig. Und wenn man ein Histamin-Thema hat, haben einige Frauen oder grundsätzlich haben viele Frauen es nicht, aber dann zum Beispiel in der Ovulationsphase haben sie es. Also wenn man in der Phase, wenn es einem verdauungstechnisch nicht so gut geht, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass man in der Phase durch das hohe Östrogen eher zu viel Histamin im Körper hat und dann geht es einem nämlich nicht so gut. Also es gibt viele Frauen, die dann unter Durchfall leiden oder Bauchkrämpfen leiden, allgemein schlechte Energie haben, denen es einfach nicht so gut geht in der Phase, dann würde ich da mal hinschauen und dann macht es Sinn, in der Phase einfach mal histaminarm zu essen. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, was ist histaminarm? Es gibt super viele Lebensmittel, die Histamin enthalten. Ich sage da mal, Google ist euer Freund. Histaminreiche Lebensmittel bei Google eingeben.
Es gibt doch eine Podcast-Episode hier. Ah, also
perfekt.
Kann man sich auch gerne mal anhören.
Genau. Ja, bei mir gibt es auch ganz viel dazu. Aber weil viele fragen ja immer, was ist denn, wo steckt denn über Histamin drin? Ne? Das sind tatsächlich in dem Fall sehr viele Lebensmittel. Kann man auch mal googeln, aber zum Beispiel Tomaten ganz typisch, Rotwein, Erdbeeren, Avocado, Schokolade, also dunkle Schokolade, braune Schokolade. Das sind so typische Sachen, alle Hülsenfrüchte, alle Nüsse außer Mandeln und Cashews gehen meist noch. Also es gibt Zitrone, ist schwierig, ne? Also es gibt viele, leider sehr, sehr viele Lebensmittel, die Histamin enthalten. Da muss man ein bisschen gucken. Und dann macht es Sinn, einfach sich ein bisschen histaminärmer zu ernähren, wenn es einem in der Phase nicht gut geht. Ansonsten unterstützen in dieser Phase alles, was darmfreundlich ist, ist super in der Phase, weil das hohe Östrogen muss ja auch wieder aus dem Körper ausgeschieden werden, hatten wir vorhin schon besprochen. Und da ist der Darm und die Darmflora spielt da ein ganz, ganz wichtiger Part. Nämlich da gibt es so einen Bakterienstamm, der nennt sich Östrobolom. Das sind ganz viele Bakterien, die dazugehören. Und die sorgen dafür, oder umso besser es denen geht, umso besser können sie Östrogen in den Körper zurückgeben oder rausgeben. Also die kontrollieren quasi so ein bisschen den Östrogengehalt im Körper. Und wenn wir zu wenig haben, dann geben die wieder ein bisschen Östrogen zurück. Und wenn wir zu viel davon haben, dann sorgen die dafür, dass Östrogen ausgeschieden wird. So kann man, wie so eine Schaltzentrale kann man sich das vorstellen. Und die brauchen natürlich zum Beispiel Ballaststoffe, präbiotische Lebensmittel, aber auch probiotische Lebensmittel. Also alles, was fermentiert ist, kann unterstützen, die Darmflora einfach gut so zu halten, wie sie jetzt gerade ist. Entgiftung unterstützen allgemein mit Bitterstoffen, also sowas wie Löwenzahn, Mariendistel, Chicorée, sowas hilft sehr gut. Und ich würde tatsächlich empfehlen, in der Phase, und das dafür werde ich immer so ein bisschen gehasst, auf Alkohol und Kaffee zu verzichten. Weil das, wie gesagt, die Entgiftung erstmal so ein bisschen nicht aussetzt, aber es werden erst Kaffee und Alkohol entgiftet, bevor dann vielleicht das Östrogen entgiftet wird und ausgeschieden wird. Das heißt, wenn man da so ein Thema hat und merkt, der Zyklus ist nicht ganz so optimal, ich habe ein paar Themen, ich merke ein paar Symptome, mir geht's nicht so optimal, dann würde ich tatsächlich mal probieren, in der Phase auf koffeinfreien Kaffee vielleicht umzusteigen, als erste Instanz und dann vielleicht auch mal komplett auf Kaffee zu verzichten. Ich meine, die Phase ist nicht lang, es sind 4 Tage, das schafft man, auch mal auf Alkohol zu verzichten. Da würde ich ein bisschen drauf achten und wirklich den Darm zu unterstützen. Ja.
Mhm. Okay, sehr, sehr interessant. Nehme ich auf jeden Fall gerne so mit. Und wenn wir diese Phase, diese 4 Tage, wie du gesagt hast, jetzt durchhaben, das geht ja auch relativ fix, ne? Also die erste Phase oder die ersten 3 Phasen sind ja eigentlich zusammen fast so lang wie die letzte Phase, wie genau. Die letzte Hälfte, und zwar die Lutealphase. Was müssen wir hier beachten? Und ich will hier müssen vielleicht nochmal relativieren, zu sollten, was sollten wir hier beachten, weil müssen ist ja immer ein bisschen schwierig, hatten wir eben schon gesagt, mit Verboten und so. Aber was können und sollen wir denn beachten, damit es uns in der Phase auch richtig gut geht?
Ja, also was, glaube ich, viele wissen sollten, ist, dass ab dem Eisprung ja die Körpertemperatur steigt. So kannst du es ja auch messen. Wenn du jeden Tag deine Temperatur morgens, die Basaltemperatur misst, dann siehst du irgendwann, sobald die Temperatur gestiegen ist, hattest du deinen Eisprung und dann bleibt die oben, bis zur Menstruationsphase, also bis die Hormone wieder abfallen. Das bedeutet auch, dass unser Körper mehr Kalorien verbraucht tatsächlich in der Phase. Und das können bis zu 250 Kalorien am Tag mehr sein, was ein Snack am Tag ist.
Mhm. Voll.
Und wenn wir jetzt überlegen, dass viele Frauen in der Phase Heißhunger haben, gerade gegen Ende, kann es halt einfach sein, dass sie vorher zu viel im Kaloriendefizit waren. Wenn du überlegst, dass du pro Tag 250 Kalorien weniger isst oder vielleicht noch weniger, ja. Also kommt ja auch Körper und so weiter zu, ne? Bei manchen mag es vielleicht 300 Kalorien sein, die da mehr verbraucht werden. Dann bist du irgendwann im Kaloriendefizit und hast dann natürlich Heißhunger. So. Mhm. Also ihr dürft gerne in der Phase ausprobieren, einfach mal einen Snack mehr am Tag zu essen oder die Mahlzeit ein bisschen größer zu gestalten, um quasi die Kalorien anzupassen. Das ist etwas, was man mal ausprobieren kann, auch für die Stimmung. Also es ist sowohl für Heißhunger als auch Stimmung ganz gut. Dann sollte man in der Phase auf jeden Fall auch wieder auf die Proteine achten. Wie gesagt, grundsätzlich ganz wichtiger Punkt. Aber dadurch, das hatte ich ja vorhin auch erwähnt, dass wir weniger sensibel auf Insulin reagieren, das heißt mehr Blutzuckerschwankungen haben, auf natürliche Art und Weise, sollten wir mehr darauf achten, dass der Blutzucker stabil gehalten wird. Und das schaffen wir einerseits über Fette, das hatten wir vorhin schon, aber auch über Proteine. Das heißt, ein Tipp ist, in jeder Mahlzeit mindestens eine Proteinquelle zu haben. Wenn es Richtung pflanzlich geht, lieber gerne 2, 3, ne, um halt einfach die Proteine auch bilden zu können, um einfach alle essentiellen Aminosäuren abzudecken. Aber das ist ein Punkt, der vielen gut tut. Dann in der Phase ist das Immunsystem auch eher wieder, also fährt eher wieder runter, weil ja quasi, wir haben ja den Zyklus, weil wir uns eigentlich fortpflanzen sollen, ne? Und in der Phase ist ja quasi diese Einnistungsphase und da ist ja quasi dann wie ein Fremdkörper in unserem Körper. Und das heißt, das Immunsystem fährt auf natürliche Weise runter, damit das Immunsystem nicht gegen diese Einnistung arbeitet. Das heißt, wir können hier super gut mit Vitamin C-haltigen Lebensmitteln und auch Zink-haltigen Lebensmitteln unterstützen. Und wiederum ist das, also Magnesium, Zink und Vitamin C unterstützen auch die Progesteronproduktion, was wiederum ja auch ganz wichtig ist. Das heißt, frisches Obst und Gemüse für Magnesium sind zum Beispiel Bananen auch gar nicht so, also auch ganz gut. Wie gesagt, da dann wieder darauf achten, nicht einfach so eine Banane essen, weil das sind Kohlenhydrate, sondern dann vielleicht ein paar Nüsse noch dazu. Dann haben wir auch noch die Fette und noch ein paar B-Vitamine, was auch super gut ist, um das Stresslevel in der Phase auch nochmal zu unterstützen. Und was auch in der Phase, gerade wenn man mit PMS zu kämpfen hat und gut sein kann, sind Möhren und Brokkolisprossen. Das ist vielleicht nochmal so ein kleiner Geheimtipp. Die können nämlich den Hormonhaushalt ganz gut regulieren. Also so ein Möhrensalat oder Brokkolisprossen, Achtung, die sind ein bisschen schärfer. Muss man nicht gleich so eine Handvoll raufschmeißen aufs Brot oder so, sondern so ein bisschen. Das sind so Sachen, die man machen kann und definitiv Stress reduzieren. Also in der Phase wirklich eher Nein sagen zu Dingen, wo man denkt, vielleicht muss ich da jetzt doch hin. Das eher im Spiel vielleicht eher zu Hause gucken, als dann doch in so eine Bar zu gehen, mal früher schlafen zu gehen. Ja. Solche Sachen, ja.
Ja, kann ich auf jeden Fall mitnehmen für mich. Also ich bin auch ein Mensch, der sich eher ein bisschen zu viel stresst. Also ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast, Learning für mich. Ich muss da auch nochmal ein bisschen mehr drauf achten. Ich übernehme mich halt gerne. Ich sage dann ungerne Nein, mache ich nicht. Und deshalb ein bisschen schwierig manchmal, aber... Ja, auf jeden Fall schreibe ich mir auf die To-Do.
Ja, ich nenne es immer, einerseits spielt da People-Pleasing eine große Rolle, gerade bei uns Frauen, und auch Fear of Missing Out. Ne? Man denkt, eigentlich würde ich gerne auf meiner Couch bleiben, aber ich will trotzdem zu meinen Freundinnen, weil ich wissen, was wir wissen, was da geredet wird, so ungefähr.
Ja,
so ganz
genau.
Typisch. Ja,
ja,
also da ist es ganz wichtig, auch nicht zu denken, man ist irgendwie egoistisch oder man stößt Leuten vor den Kopf, sondern wirklich dieses, sich selber zu priorisieren und zu schauen, was brauche ich gerade, was würde mir wirklich gut tun und dementsprechend zu entscheiden. Weil ich sage auch immer, wenn wir diese Bedürfnisse langfristig immer übergehen, dann geht es uns ja nicht gut, dann haben wir zu wenig Energie, dann haben wir keine Speicher mehr und dann können wir auch nicht mehr geben. Dann, wenn wir nicht für uns, also wenn wir nicht in unserer Energie sind und uns gut um uns selber kümmern, dann können wir uns halt auch nicht um andere kümmern und auch nicht für andere da sein. Und das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer zuerst um uns kümmern und dann um andere. Das beste Beispiel ist im Flugzeug, ne? Wenn da
habe ich auch gerade dran gedacht, ja.
Wirklich, habe ich neulich in meinem Newsletter auch geschrieben, weil ich dachte, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, ne? Das wird auch gesagt, im Notfall, wenn die Gasmasken, nee, diese Sauerstoff, nicht Gas, sondern Sauerstoffmasken runterfallen.
Das wäre schlecht.
Genau. Dann sollst du dir die selber zuerst aufsetzen, bevor du sie jemand anders, also bevor du zum Beispiel den Kindern aufsetzt. Und das ist eigentlich ein perfektes Beispiel mit erst dir helfen und dann anderen helfen, weil wenn du nicht dir hilfst, dann kannst du anderen auch nicht mehr helfen.
Mhm.
Ja. Und das ist eigentlich natürlich ein Extrembeispiel, aber das zeigt es eigentlich nochmal genauer, wie das Prinzip eigentlich funktioniert. Und das ist zum Beispiel etwas, glaube ich, warum ich auch, und ich meine, ich bin schon 40 und langsam kommt die Perimenopause wahrscheinlich irgendwie um die Ecke oder ich bin schon drin, weiß ich nicht, aber ich habe wirklich keine Zyklusprobleme. Ich kann ab dem ersten Tag der Menstruation Sport machen und ich bin super leistungsfähig und alles. Ne? Und ich glaube, es liegt schon daran, dass ich in den letzten Jahren auch viel umgestellt habe und viel schaue einfach, was brauche ich und auch oft Nein zu Dingen sage, wo ich früher Ja gesagt hätte.
Ja. Sehr gut, dann bist du auf jeden Fall da auf einem sehr, sehr guten und ratsamen Weg. Ja, ich denke, das waren jetzt so die besten oder die hilfreichsten Informationen. Aber um dem Ganzen jetzt noch ein i-Tüpfelchen zu verleihen, weil das jetzt doch eine relativ lange Episode geworden ist, würde ich sagen, hau doch mal so deine besten Tipps für die jeweiligen 4 Phasen raus, was man da am besten beachten sollte, damit es einem so richtig gut geht und man den Körper auch bestmöglich unterstützen kann.
Ja, also Phase 1, definitiv auf Eisen, Zink und Vitamin C achten. Ja, und tatsächlich eher auf Rückzug gehen und warme Speisen essen. Das würde ich so. Ne, dieses typische Couchdecke und einen warmen Eintopf ist super. Zyklusphase 2, auf Proteine achten und einfach das Leben genießen. Ja, das ist eine Phase, wo es uns gut geht. Auch da vielleicht im Hinblick auf, wenn es uns in den anderen Phasen nicht so gut geht, vorarbeiten oder einfach da, ich lege mir da gerne Workshops rein und so, ne? Also wenn man sich das selbst gestalten kann. Zyklusphase 3, auf jeden Fall darmfreundliche Ernährung, also Ballaststoffe, präbiotische Lebensmittel, probiotische Lebensmittel und gerne Bitterstoffe, um die Entgiftung zu unterstützen und auf Koffein und Alkohol zu verzichten. Das war jetzt wieder viel, ne?
Nee, es sind aber die wichtigsten Sachen auf jeden Fall. Das kann man sich sehr gut merken.
Und Zyklusphase 4, Stress vermeiden. Und Vitamin C, Zink und Magnesium vielleicht mehr bei der Ernährung darauf achten oder auch supplementieren, um den Körper zu unterstützen. Und ich glaube, das ist vielleicht noch, genau, Proteine finde ich auch nochmal, also es gibt so viel, was wichtig ist, ne? Ich muss immer mich entscheiden. Proteine für den Blutzuckerspiegel nicht vergessen. Ich glaube, das hat die größten Auswirkungen. Diese Sachen.
Perfekt. Dann bedanke ich mich, dass du hier deine ganzen Tipps mit uns geteilt hast. Ich hatte ja eben schon erwähnt und du hast ja auch den Titel des Buchs genannt. Aber damit man jetzt weiter von dir erfahren kann, wo findet man dich denn überall? Was sind denn so deine Hauptplattformen?
Genau, ich habe eine Website, hannah-willemsen.com. Da findet man eigentlich alles. Dann bin ich auf Instagram aktiv unter ernährungscoach.hannah. Und ich habe einen Podcast, der heißt Health Secrets. Dort gibt es jede Woche dienstags eine neue Folge rund um Gesundheitsthemen. Genau, und das Buch Zyklusbalance gibt es überall, wo es gute Bücher gibt.
Perfekt. Ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Es ist ja gerade erst Montag. Das heißt, wir haben ja die ganze Woche noch, um uns zu kümmern und wirklich dieses PMS richtig auszuleben. Ich wünsche dir auf jeden Fall die Woche noch sehr gut zu erleben und auch in Zukunft weiterhin noch von dir zu hören und zu lesen. Und ich kann ja schon mal so einen kleinen Teaser raushauen. Ich glaube, es ist zwar 1. Dezember, aber es wird ja auch ein gemeinsames Video von uns geben bei Instagram. Und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal so eine Frage aufwerfen, die sich, glaube ich, sehr, sehr viele stellen in Bezug auf Omega-3. Also seid auf jeden Fall gespannt, folgt uns beiden am besten, dann ja, bekommst du auf jeden Fall mit, wenn ein neues Reel online geht und auch vor allem den Podcast folgen, denn dann wird auch direkt klar, heute ist eine neue Episode online gekommen, man verpasst sie nicht und das gleiche auch gern bei der Hanna tun. Und dann wünsche ich auch dir, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, eine schöne Woche und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und dann würde ich sagen, tschüss Hanna und tschüss an alle, die hier zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Perfekt.